Deutschlandfunk, Kultur heute.
O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche, so dichtete Annette von Droste-Hülshoff über das Moor. Ein unheimlicher Ort und Schauplatz vieler Schauergeschichten. Die Naturforscher und Träger des alternativen Nobelpreises Michael Succo haben Moore dagegen seit seiner Kindheit fasziniert. Er ist in der Nähe eines Moores in Brandenburg aufgewachsen und heute traut er und die von ihm gegründete Succo-Stiftung den Feuchtgebieten sogar einen Beitrag zur Rettung unseres Klimas zu. Wie könnte das gehen und welche weiteren Ideen und Visionen für unsere Zukunft hat die Succo-Stiftung? Darüber habe ich mit Katrin Succo gesprochen im Rahmen unserer Sendereihe Denken ohne Grenzen. Katrin Succo ist Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung ihres Vaters und als erstes habe ich sie gefragt, wie das mit den Mooren funktionieren könnte. Also wie können Moore dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen?
Indem die Moore, die trockengelegt wurden, quasi abgetorft wurden über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, nicht nur in Deutschland, auch insbesondere im Baltikum zum Beispiel, wieder vernässt werden. Das Ganze nennt man dann Paludikultur. Der Begriff hat sich eingebürgert. Und dafür haben wir ein großes Projekt gestartet mit der Michael-Otto-Stiftung Otto Group, wo es darum geht, die Produkte, die auf den wiedervernässten Moorstandorten produziert werden, also die Schilfkulturen, daraus Dämmstoffe, Baumaterialien, Verpackungsmaterial zu produzieren. Denn das ist notwendig, um die Abholzung zu verringern.
Dahinter steckt ja der Gedanke, dass die intakten Moore das schädliche Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen und es im Torf dann speichern. Nun ist die Succo-Stiftung ja nicht nur auf Moore spezialisiert, sie beschäftigt sich auch mit Zukunftsvisionen für den ländlichen Raum, international und in Deutschland. Was für Ideen und Konzepte sind das?
Ja, für uns ist der Begriff Kulturlandschaften weltweit, aber auch in Deutschland ein ganz, ganz wichtiger. Es geht darum, Kulturlandschaften zu entwickeln als geschützte Nachhaltigkeitsregionen. Und das ist eine Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sprechen hier über tropische Urwälder, wir sprechen über Oasenkulturen, über Mangroven, Waldküsten, Thema Fischerei, die alten quasi indigenen Völker Afrikas, Bergnebelwälder, indigene Völker in Mooren, Sümpfen, Zentralafrika, Weidelandschaften in Auen Osteuropas, Südostasien, die Terrassenkulturen, Reisanbau, Maghreb, die mediterranen Agrarlandschaften, Korkeichen nicht zu vergessen. Also, es sind die Lebensräume, in denen der Mensch zu Hause ist, der Mensch seinen Entwicklungsweg gegangen ist. Und unsere Aufgabe heute ist es, erstens Menschen Lebensraum zu geben, genau in diesen Landschaften, wo er zu Hause ist, weil das ist aktives Angehen gegen Flüchtlingsströme, die Menschen, denen zu Hause eine Zukunft zu geben, in ihrer Heimat, dieses zu begleiten, zu unterstützen, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich.
In Montreal haben sich ja 200 Staaten verpflichtet, 30% ihrer Fläche unter Naturschutz zu stellen bis zum Jahr 2030. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist der richtige Umgang mit solchen Naturschutzgebieten dann nicht, dass der Mensch draußen bleiben muss, oder?
Ja, das ist quasi das Nationalparkkonzept, was ja 1871, 72 erste Nationalpark USA, Yellowstone, den wir alle kennen, beinhaltet. Da geht es in der Tat darum, auch die Nationalparke Afrikas, die man gerne bereist, auf Safaris geht. Da spielt der Mensch keine Rolle. Es müssen 75% der Fläche dem natürlichen Wandel überlassen werden. Der Großteil der Welt besteht eben nicht aus den Flächen ohne Menschen, sondern aus den Gebieten, in denen Menschen zu Hause sind, ihre Wohn- und Lebensräume und Regionen haben. Und das sind die Räume, die zum Beispiel zu Biosphärenreservaten unter dem UNESCO-MAB-Programm entwickelt werden. Das sind Regionen, in denen es darum geht, nachhaltige, zukunftsfähige Modelle zu schaffen, um zu arbeiten und zu leben. Also zukunftsträchtige Technologien zu entwickeln, Infrastrukturen, Baumaßnahmen, die quasi einfach auch eine andere Wertschöpfungskette hinter sich haben.
Das ist das Naturerbe auf der einen Seite. Nun gibt es auch das Kulturerbe. Und Sie sind auch Stiftungsratsvorsitzende im Schlossmuseum Murnau. Ein Ort ja auch, in dem es ein großes Moorgebiet gibt. Wie macht man das? Wie kann man das Natur- und Kulturerbe miteinander in Zukunft verbinden?
Ich glaube, dass es wichtig ist, ich sag mal Branchen oder nennen wir es Silos oder Bubbles, also Communities, miteinander ins Gespräch zu bringen, nicht mehr den Naturschutz einzeln zu denken, nicht mehr den Tourismus einzeln zu denken oder die Regionalentwicklung, die alles quasi verbindet, sondern gemeinsam für eine Region immer mit dem Fokus erstarkende, lebensfähige, durchaus auch mit einer Identität, womit wir uns ja so schwer tun in Deutschland, also dem Heimatbegriff, mit einem Stolz zu Hause zu sein, in einer Region zu Hause zu sein oder eben diese zu besuchen, sich zu engagieren für die Region, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Runde Tische, wo die Touristiker zusammensitzen, die Landwirte, die Fischerei, die Wald- und Forstwirtschaft, die Jäger und in einem Miteinander, wie es in Demokratien sicher manchmal sehr langwierig ist und schwierig ist, sich auseinanderzusetzen, um Mehrheiten zu ringen, ist der einzige Weg.
Ihr Vater hat ja in einer sehr schnellen Entscheidung von sich reden gemacht. Es ist ihm als letztem Umweltminister der DDR gelungen, 1990 noch in den letzten Wochen der DDR große Flächen des Landes unter Naturschutz zu stellen. Was lehrt uns das für heute, dieses Beispiel Ihres Vaters?
Man spricht ja immer von dem Tafelsilber der Nation, so hat es der damalige Umweltminister Klaus Töpfer genannt, von einem Husarenstreich. Ich meine, eine Vorbereitungsphase, ein demokratischer Beteiligungsprozess ist was ganz Wichtiges. Damals, in den letzten Tagen der DDR-Regierung, hatten wir eine komplett andere Situation. Da ging es darum, und ich war damals ja 25, habe das quasi hautnah alles miterlebt als Studentin und eben an der Seite meines Vaters, da ging es dann darum, binnen kürzester Zeit all die Undercover-Informationen aus vielen, vielen Jahren von den unterschiedlichen Leuten gesammelt, aus den unterschiedlichen Fachthemen zusammenzupacken, juristisch sauber aufzubereiten und dann dieses Nationalparkprogramm durch die damalige DDR-Volkskammer, also die höchste Abgeordnetenversammlung, durchzubekommen. Und somit ist es dann gelungen, dass die per 12.09.1990 Ministerratsbeschluss wurde und Teil des Einigungsvertrages, des deutsch-deutschen Einigungsvertrages ist. Das heißt, knappe 5%, also 4,5 exakt des Territoriums der Ex-DDR, das sind knapp 5000 Quadratkilometer, sind heute die Top-Landschaften, in denen Tourismus stattfindet, Regionalentwicklung, natürliche Sukzession in den Nationalparken, die Regionen, auf die ganz Deutschland stolz ist. Und da sprechen wir noch nicht mal von Biodiversität und Artenvielfalt. Wenn ich an die Vielzahl von Kranichen, von Seeadlern, von Schreiadlern in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern denke, oder aber auch die Ressource Grundwasser, eine Gemeinwohlleistung, die Landwirte bringen, wo es darum gehen muss, diese in Rechnung zu stellen und nicht mehr quasi mitzunehmen, wenn man denn sich entscheidet für Ökobewirtschaftung. Da ist politisch auch noch sehr viel notwendig und wir sehen uns da auch als politische Kraft.
Gerade ist ja in Brandenburg angesprochen, da sind im Sommer immer wieder Brände und für Klimaschutz gehen ja zurzeit auch in den letzten Jahren immer mehr junge Leute auf die Straße. In letzter Zeit gibt es auch ganz spektakuläre Aktionen, die von vielen auch kritisiert werden. Leute kleben sich an Flughäfen fest, bewerfen Kunstwerke mit Essen oder blockieren Straßen. Ist das denn ein legitimer Weg, um auf dieses große Ziel Klima- und Naturschutz aufmerksam zu machen?
Zumindest ist es gelungen, auf diese Art und Weise die Brisanz des Themas darzustellen und auch den Zeitdruck, unter dem wir alle stehen. Unser Weg als Suko-Stiftung seit vielen Jahren, und das wird auch so bleiben, ist es, was man so schön Kapazitätsaufbau, Capacity Building nennt, nämlich nicht nur jungen Leuten, auch die Älteren sind da gefragt und interessiert, Möglichkeiten zu geben, Wissen sich anzueignen, Teil von Gemeinschaften zu sein, wie zum Beispiel unsere Stipendienprogramme, die wir also für ausländische Jugendliche das Dönhoff-Stipendium zur Verfügung stellen, wo es darum geht, Menschen, die sich vom Herzen her engagieren, eine Fachkenntnis aufbauen wollen, denen die Möglichkeit zu geben, in Deutschland Know-how aufzubauen, um dann in ihren Ländern zu Hause wieder zu arbeiten. Und das sind die Staaten der Ex-Sowjetunion, die wir da stärken wollen mit Demokratieaufbau. In Deutschland haben wir seit vielen Jahren unser Ökonautencamp junge Leute 10 Tage im Jahr. Dieses Jahr geht es in den Spreewald, letztes Jahr waren wir auf Rügen, davor in der Rhön. Da geht es darum, wie kann ich Resilienz aufbauen, wie kann ich Stärke aufbauen, wie kann ich Wissen aufbauen, um mich für Natur- und Klimaschutz als junger Mensch, hier sind es Studenten grüner Berufe, wir öffnen aber auch für Leute, die nicht mehr studieren in diesem Jahr, um mich zu engagieren. Weil es braucht neben den Kampagnen auch ein langfristiges Commitment für dieses Thema.
Katrin Suko war das, die Stiftungsratsvorsitzende der Suko-Stiftung in unserer Kultur-Heute-Sendereihe Denken ohne Grenzen.